habe die Bibel deswegen geraucht, Rebellion gegen Gott.
Okay.
Mhm. In meiner Zelle hatte ich Zigarette, aber ich hatte Tabak, alles.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte. Mein Name ist Steve und ich bin der Host des Podcasts, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört, in der 189. Episode bereits. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser christlichen Podcast-Show. Und bevor wir anfangen mit der Übersicht von unseren vier Kategorien, ja, wir haben vor zwei Wochen von IDEA einen Podcast bekommen, beziehungsweise wurde veröffentlicht von IDEA, der sich um das ganze Thema Wilhelm Bunz handelt. Wir haben IDEA angeschrieben, wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Firma heißt, die das veröffentlicht hat, angeschrieben, ob sie uns nicht ein Statement geben, und sie haben anscheinend keine Lust. Sie melden sich nicht bei uns und das ist auch okay, wenn sie keine Lust haben, haben sie keine Lust. Spricht aber für sich, würde ich sagen, also ja, weiß ich nicht, ob das so professionell dann ist, dass man dann vielleicht verweigert. Wir haben sie zweimal angeschrieben, einmal vor zwei Wochen und einmal vor einer Woche nochmal, also ungefähr, aber zweimal auf jeden Fall angeschrieben. IDEA auf jeden Fall, die Firma, die den Podcast produziert hat, nur einmal, aber ja, wird sich nicht gemeldet und dann belassen wir es einfach so dabei. Und machen uns unser eigenes Bild darüber, wenn man sich nicht meldet. Genau, aber ansonsten muss ich sagen, das Ganze ist ein bisschen eskaliert. Also wir haben ja angefangen, das zu veröffentlichen, dass Wilhelm der Lüge bezichtigt wird. Die Idee ist dann ja nachgezogen. Aber wir hätten jetzt auch nicht gedacht, dass das für uns so eine Welle schlägt, dass wir mehr Hörer bekommen und mehr Reichweite natürlich. Was natürlich wunderschön ist, aber auch ein bisschen mehr Arbeit mit dem Anruf, den wir mit Wilhelm geführt haben. Der war, ich glaube, Dienstag, Mittwoch, letzte Woche, kam jetzt vor zwei Tagen raus, am Sonntag. Also falls du das noch nicht angehört hast und mehr hören willst als nur das Reden über das Video von Wilhelm Bunz Bruder, dann empfehle ich dir, die letzte Episode nochmal anzuhören von uns. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall ist es eine Bonus-Episode, wo wir ungefähr eineinhalb Stunden mit Wilhelm darüber geredet haben, über IDEA, über SCM Verlag, aber auch über die Fragen, die du uns gestellt hast und die Wilhelm uns beantwortet hat. Genau, so viel dazu. Falls du mehr wissen willst oder am Ball bleiben willst, also irgendwann, und ich muss ehrlich sagen, Gott sei's gedankt, dass dieses Wilhelm-Bunz-Thema zumindest für die Macht der Worte hoffentlich ein Ende hat, also auf jeden Fall ein Ende hat, weil wir einen neuen Gast dann bekommen. Und mit dem ganzen Thema Wilhelm Bunz, ja, das uns nicht leicht fällt oder mir nicht leicht fällt, weil ich Freund von Wilhelm bin, aber auch, weil es mehr Schneiden ist als reguläre Episoden, weil mehr Namen veröffentlicht werden bzw. angesprochen werden, wo wir nicht das Recht haben, die zu veröffentlichen. Deswegen piepsen wir da einiges und das dauert natürlich und man muss alles hören und so weiter und so fort. Aber das ist gar nicht schlimm. Wir freuen uns trotzdem drüber, dass ihr das hört und mit dabei seid. Aber wir müssen auch sagen, wir sind froh drum, dass demnächst ein neuer Gast kommt. Gut, aber soweit so gut. Jetzt fangen wir mal an. Wir haben Manu Höfig und Tim Sauter bei uns zu Gast. Wir haben einen Charismatiker und einen FEGler und die reden über die Geistesgabe. Und das ist natürlich spannend. Dann Michael und Steve und da will ich ganz kurz sagen, ich habe viele Freunde, die stottern. Ich habe viele Leute, die Beeinträchtigungen haben. Es ist nicht böse gemeint. Es ist Comedy. Und Kunst darf alles. Nee, wie heißt's? Humor darf alles, irgendeine Satire darf alles, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wer sich verletzt fühlt, es war nicht unsere Absicht. Wir hatten riesen Spaß und man hört manchmal bei Michi raus, für ihn ist es immer sehr grenzwertig. Und für mich ist es dann umso lustiger gewesen, dass Michael seine Grenze ein bisschen überschreitet mit diesem Thema. Also, wir haben nichts gegen Leute mit Beeinträchtigung. Wir haben einfach nur einen Spaß gehabt. Also bitte seht's uns nach, falls du sauer bist, es tut mir wirklich leid. Schreib mir gerne, ich entschuldige mich gerne nochmal bei dir, falls das deine Grenze überschreitet. Und wenn du den Humor hast, den wir haben, wünsche ich dir wirklich ein gutes, wie heißt es, Lachfell, Trommelfell, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, dass du gute Bauchmuskeln hast, dass du danach keine Bauchschmerzen hast. Dann haben wir Sarah, das letzte Mal zu Gast. Ich habe gemerkt, ich spreche manchmal auf Instagram meine Stories ein und bin noch eine Episode weiter als ihr. Und dann erzähle ich schon immer Sachen, die erst noch kommen werden. Genau, deswegen. Wir haben jetzt Sarah zum letzten Mal den Abschluss über Depression, ihr Kampf mit Depression. Und Wilhelm Bunz spricht weiter über Vorwürfe, über Themen, die sein Bruder angesprochen haben. Und schon mal ein kleiner Teaser, wenn ihr den Podcast bis zum Ende hört, ganz, ganz zum Ende, unseren Sneak Peek, dürft euch schon mal freuen auf nächste Woche. Da wird ganz kurz eine andere Stimme kommen. Gut, ich wünsche euch Gottes Segen mit der Episode 189, sorry, ich wollte schon 91 sagen, 89, von Die Macht der Worte. Seid gesegnet und viel Spaß.
Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Letzte Woche, meine Damen und Herren, haben wir euch verlassen. Hier bei mir zu Gast Manu Höfig, Pastor der Emanuel-Gemeinde. Hi Manu.
Hi Steve, ist mir eine Ehre hier zu
sein. Tim Sauter, FEG Herzogenaurach Pastor.
Ja.
Tim, ihr habt einen tollen Podcast. Manu hat noch gar keinen. Aber ihr könnt auf YouTube.
Prophetisch soll ich anmachen?
Nein, ich meine den Predigt-Podcast.
Wir hätten ja auch einen guten, der das Ganze managen kann.
Ja. Für Zionengemeinde mache ich jetzt demnächst die Predigten, ne, weil die wollen es halt auch.
Ja, ja,
egal.
Schlecht.
Aber
also, liebe Podcast-Hörer, wenn ihr jemanden braucht, dass sich um einen Podcast kümmert, Steve.
Gut, was ich sagen wollte, genau. Wir haben letzte Woche. Haben wir euch verlassen mit dem Tim seiner Frage eigentlich, warum jetzt hier 100% Heiliger Geist oder nicht 50%?
Wie viel Prozent des Heiligen Geistes, genau.
Ja, ja, genau. Also der Heilige Geist, den gibt es nur in ganz oder gar nicht.
Ja, ja, ja.
Also das ist für mich ganz klar. Und der Heilige Geist zieht ein in mein Herz, ja. Und das ist ja auch, deswegen sind wir auch der Tempel im Heiligen Geist, ja. Also mein Herz wird zum Wohnort Gottes, weil er Gott ist. Und und deswegen reden wir auch von diesem Christus in mir, ne? Durch die Präsenz des Heiligen Geistes. Und weil er ja Christus auch offenbart. Aber es gibt eben nochmal diese Geistestaufe, und das ist eine Ausgießung der Kraft, der Dynamiskraft Gottes. Ja? Und der Heilige Geist, da gibt es ja verschiedene Bilder auch durch die Bibel hindurch, ja, für ihn. Also er wird als Öl bezeichnet oder als Taube oder als Feuer eben. Ne? Also gibt es ganz viele, viele Bilder. Und ich denke eben, dass der Heilige Geist, er ist da, aber es kommt nochmal in besonderer Weise Kraft. Kraft, die natürlich durch den Heiligen Geist initiiert ist, ne? Aber die kommt auf uns für diesen Dienst. Also es bedeutet nicht, dass wenn ich diese Kraft nicht empfange oder auch nicht in dieser Kraft gehe, dass ich den Heiligen Geist nicht hätte. Ich habe den Heiligen Geist. Ich habe es mal so verglichen. Ja? Stell dir vor, der Heilige Geist kommt mit so einem Sack voller Geschenke in dein Haus, ja? Wie der Weihnachtsmann. Jetzt haben wir bald Weihnachten. Ja? Wobei der Weihnachtsmann ist ja auch nicht ganz so. Ne? Vielleicht nicht das beste Bild. Aber sagen wir mal, einfach ein Typ mit Geschenken. Ja. Und die Geschenke sind da, aber die sind nicht ausgepackt. Ne? Und es ist schön, die sind da. Ich denke, das Potenzial ist durch den Heiligen Geist natürlich in jedem Christen angelegt. Aber ich denke, deswegen heißt es ja auch, streckt euch aus nach den Gaben des Heiligen Geistes. Ne? Mhm. Und streckt euch aus nach dieser Bevollmächtigung. Und wenn wir uns danach ausstrecken, dann wird sie uns auch gegeben. Und deswegen glaube ich schon, dass da nochmal eine andere Form der Zurüstung stattfindet. Deswegen auch eben dieses Wartet, denn es, wo Jesus sagte, wartet, es kommt Kraft von oben. Mhm. hat er jetzt zu, und das wäre meine Frage an dich, Tim, denkst du, dass zu dem Zeitpunkt die Apostel noch nicht erlöst waren und vielleicht die noch gar nicht den Heiligen Geist hatten? Oder was sind dann für dich diese Feuerzungen und was ist diese Kraft, die dann auch kam, ja, dieses Obergemach, was dann dazu geführt hat, dass sie in anderen Sprachen gesprochen haben, ja, in tatsächlichen Fremdsprachen auch,
ja,
und dann eben die Gemeinde quasi so richtig durchgestattet ist und gewachsen ist.
Ja, ja. Apostelgeschichte 2, kommen wir gleich rein. Ich würd das nochmal so, also ich habe letzte Woche dieses Bild benutzt von manche Christen haben den Porsche und andere dann eben ein Fahrrad. So.
Genau.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, nee, eigentlich haben wir alle einen Porsche. Also eigentlich sitzen wir alle im Porsche.
Ja. Voll, der Heilige Geist. Also ja. wenn der Porsche der Heilige Geist ist,
ja,
absolut.
Ja, genau. Ja, okay. Ja, ja. Du würdest aber wahrscheinlich dann noch sagen, Mensch, jetzt haben wir da eine Nitro-Einspritzung und manche Christen benutzen sie halt und manche benutzen sie nicht so.
Oder Turbo-Diesel.
Ein Turbo-Diesel, ja.
Der drückt auch nochmal ein bisschen.
Ja, okay.
Oder es muss einer das erstmal reinfüllen, ne?
Ja, 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 okay. Und, aber du würdest grundsätzlich sagen, dass, also dieses, jetzt kommen wir wieder zu dieser Taufe im Heiligen Geist, das ist im Prinzip das Entdecken und Aktivieren der Nitro-Einspritzung. Was passiert da genau?
Das ist aus meiner Sicht eher ein, okay, ich sehe das im Wort, dass, dass da eine besondere Kraft oder eine besondere Ausgießung da war und ich möchte es auch für mein Leben empfangen. Ne, also es ist eher, und dann strecke ich mich danach aus und dann wird es mir auch gegeben. Ne? Und so würde ich sehen, aber es ist nicht etwas, was du eigenständig aktivieren kannst, nur aus dir selbst heraus, sondern es ist schon etwas, was dann Gott dir auch gibt, um dich zu bevollmächtigen für den Dienst des Evangeliums. Ja.
Das heißt im Prinzip, also du musst es erst sehen, da muss die Einsicht kommen, dass du das, dass es verfügbar ist und dass du das brauchst auch. Und dann, wie nimmst du das in Anspruch?
Wie nehme ich es in Anspruch, indem ich mich einfach ausstrecke und dann, kommt Kraft. Also das ist dann bei Leuten ganz unterschiedlich. Ne? Du musst nicht unbedingt, also die äußere Form ist nicht entscheidend. Ne? Also ich denke nicht, dass du in dem Gottesdienstformat sein musst. Du musst nicht im Gottesdienst stehen, du musst auch nicht im stillen Kämmerchen stehen, sondern ich denke, das kann unabhängig überall passieren. Aber wichtig ist, dass ich mich dafür öffne, klar, dass ich daran glaube, weil sonst werde ich es ja auch nicht empfangen, ne? Sonst suche ich auch nicht danach. Und dann bin ich mir auch sicher, dass wenn wir darum bitten, dass es auch kommt. Und das kann sich dann unterschiedlich zeigen, aber es wird in einer gewissen Form dich bevollmächtigen. Und das Schöne ist, nicht du tust das. Ne? Also nicht der Petrus rühmt sich für seine geniale Predigt, wo danach sich 3000 Leute bekehrt haben, sondern Petrus war mehr wie so ein Werkzeug für Gott. Ein richtig gutes, brauchbares Werkzeug mit einem kleinen übernatürlichen Fuel. und das ehrt aber wiederum und verherrlicht Gott. Also die Ehre geht immer zu Gott. Also könnte man auch sagen, eher so eine Art der Manifestation, der Heilige Geist manifestiert sich und zeigt sich in seiner Kraft durch mich.
Ja, würdest du sagen, das ist auch in Pfingstgemeinden oft der Fall, dass es nur durch Händeauflegen passieren kann, wie das ja oft passiert ist in der Apostelgeschichte?
Das muss nicht nur durch Händeauflegen passieren, aber es passiert auch durch Händeauflegen. Und klar, weil da natürlich auch das Setting passt. Ich sag mal, da ist die Person, die möchte empfangen. Ja. Da gibt es Leute, die wollen, dass sie es empfängt.
Ja.
Und wenn da natürlich die eins werden in der Sache, dann ist da natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch was passiert.
Ja, okay. Ja, spannend. Also ich versuche immer noch ein bisschen so den Unterschied tatsächlich rauszuhören, weil also ich glaube, ganz viel sehen wir da ja ähnlich. Ich würde das nicht Taufe im Heiligen Geist nehmen, aber ich glaube natürlich schon, dass so diese Realisation, hey, du sitzt in einem Porsche und du kannst auch dieses Gaspedal voll durchtreten. So, also natürlich auch ganz arg wichtig. Ich glaube, viele, ich sag mal, Christen nehmen das gar nicht wahr, dass sie in einem Porsche drin sitzen. Also, dass sie, für die jetzt so zuschalten, wir reden über den Heiligen Geist als Porsche.
Jawohl,
also,
also
Blasphemie.
Eigentlich will er einfach nur einen Porsche haben.
Genau.
Mit den Claim.
Falls sich jemand angesprochen fühlt, genau.
Vielleicht gibt es hier jemanden, der gerade nach einem Porsche sucht.
Ja, genau.
Vielleicht ist einfach der Heilige Geist.
Ja. Aber ich würde das eben als ein, ich, also ich lerne im Schritt mit dem Heiligen Geist zu wandeln. Ich lerne darauf zuzugreifen, auf diese Stärke auch. Und weniger als dieses, du hast da ein Event und dann hast du das auf einmal. Davor hattest du es aber nicht.
Vielleicht ist es das Wording, ne? Weil dieses von oben und es kommt dann auf dich, das hat irgendwie so diesen Charakter, okay, dann ist es ja nicht in mir. Ne? Also es kommt von oben auf mich drauf. Also es ist von extern zu mir. Aber vielleicht könnte man es auch so bezeichnen, also für die Theorie bin ich auch total offen, ne, dass es von innen kommt. Hm. Ne, also vielleicht einfach, ne, wie wir es dann geografisch betrachten, vielleicht ist es, Gott wirkt es. Ne? Und ob das nun, der Heilige Geist ist ja in mir, ne, wenn ich ein Christ bin. Also es kann durchaus auch, wenn man es so nennt, eine Sache sein, die von innen nach außen geht, anstatt von außen nach innen. Ne? Aber Fakt ist, aus meiner Sicht, egal wie man es dann nennt und betitelt, ne, also ich glaube, wir aus der Pfingstbewegung heraus, die berufen sich natürlich sehr stark auf Apostelgeschichte 2, 1 und 2, ne, diese Kraft von oben und dann kam es von oben, Feuerzungen auf den Häuptern, deswegen dieses Bild von außen nach innen. Ja. Aber ich glaube schon, dass natürlich, wie es dann wirklich funktioniert, ich meine, da ist Gott, das sehen wir, die Mechanismen, die sind ja unsichtbar und die sehen wir auch nicht.
Letzten Endes ist für mich auch gar nicht zu entscheiden, wo es jetzt, also von außen oder von oben, sondern eher dieses, muss es, also ist es ein Lernprozess, auf den Heiligen Geist zuzugreifen oder ist es ein einmaliges Event, wo das dann passiert und davor hattest du nicht die Kraft. Also ich, und das ist vielleicht mal eine ganz konkrete pastorale Frage auch, das würde dann ja bedeuten, dass jetzt deine Gemeindemitglieder, die meisten dann diese Geistestaufe wahrscheinlich empfangen haben, ein Leben in Kraft führen würden. Und meine Gemeindemitglieder, die eben nicht glauben, dass da jetzt nochmal was Besonderes passiert, sondern das ist alles, wo ihr wahrscheinlich sagen würdet, die haben nicht diese Geistestaufe nochmal empfangen. Das heißt, die würden ein Christsein ohne Kraft leben. Ich weiß nicht, würdest du das so sagen?
Kommt drauf an. Also ich denke, wenn wir Kraft definieren würden, ne, und jetzt Leute in unserer Gemeinde für Leute beten würden und die geheilt werden, ne, oder beziehungsweise sie in Sprachen beten und dann dadurch auch selbst auferbaut werden, dann ist da eine Kraft, die sich nochmal ganz anders auswirkt bei ihnen. Also eher, und dann würde ich eher Kraft nicht als wir sind besser als die anderen, sondern wir sind beschenkt. Ne, also und werden dadurch auch gesegnet. Einmal natürlich, dass wir ein Segen sein können, aber durch das Sprachengebet, ne, was ja zur eigenen Auferbauung ist, dass auch ich persönlich gesegnet werde. Und das ist dann nochmal in einer gewissen Form, wenn man so vergleichen will, kraftvoller. Aber bedeutet nicht, dass die Leute in deiner Gemeinde nicht kraftvoll sind oder auch die Leute in meiner Gemeinde, die es nicht haben, ne? Weil die haben den Heiligen Geist und die leben Heiligungsleben, die leben mit offenen Augen, ja? Also die haben den Zugang zu Gott. Ich denke, das hat auch Power. Aber ich sage nochmal, es unterscheidet sich natürlich in genau dem Punkt, den ich genannt habe.
Das heißt, die Kraft würdest du jetzt in deiner Beschreibung erstmal auf die Geistesgaben auch anwenden. Wie ist es denn mit den Geistesfrüchten?
Die Frucht des Geistes, die entsteht durch den Heiligen Geist und das hat ja mit dem Charakter zu tun und das hat nichts mit dieser Taufe im Heiligen Geist zu tun. Das ist einfach etwas, was passiert, ne? Diese Transformation des Sinnes. Also werdet verwandelt in der Erneuerung eures Sinnes, Römer 12, 2.
Okay, spannend. Das heißt, du würdest sagen, die Frucht des Geistes, diese Verwandlung, die stattfindet, hat nichts zu tun mit der Geistestaufe?
Nee.
Ah, okay, interessant, ja.
Nee, das ist, und da unterscheiden wir ja auch zwischen Charakter und Gaben. Ja. Und da muss ich tatsächlich sagen, und da bewundere ich auch die evangelikale Christenheit, weil die haben einen sehr starken Fokus auf Heiligung und Jüngerschaft. Und ich finde, da ist der Charakter sehr im Vordergrund. Vielleicht auch deshalb, weil man sich für die Gaben eher verschließt. Wobei jetzt bei den charismatischen und pfingstlichen Gemeinden die Gabe sehr im Vordergrund steht und auf der Charakter dann drunter leidet. Ne? Mhm. Und ich denke, beides ist aber wichtig. Und es ist auch interessant, wenn wir jetzt mal 1. Korinther 12, 13 und 14 anschauen, wo es ja um die Geistesgaben geht, dass das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13, in der Mitte von beiden steht, ne? Was ja zutiefst mit Charakter
ist. Ich warte immer noch auf eine Hochzeit, wo das mal ein bisschen in Kontext gesetzt wird.
das wär echt interessant.
Ja. Ja, okay, also ich kann schon nicht so 100% nachvollziehen, warum du jetzt sagen würdest, also wenn ich jetzt an die Kraft des Heiligen Geistes denke, dann sage ich, Geist, gib mir die Kraft, die Person jetzt zu lieben. Geist, gib mir die Kraft, jetzt in dieser Situation, wo mich alles ankotzt, geduldig zu sein. So. Also für mich ist das schon eine Kraftsache, die voll im Heiligen Geist liegt.
Ja. Ja, ja.
Und das heißt, du siehst da dann in dieser Sache keinen Unterschied zwischen einer geistgetauften Person und einer nicht geistgetauften Person, sondern es geht für dich praktisch, es geht nicht um Lebensführung, um Charakter und solche Sachen, sondern es geht jetzt rein um...
Also bei der Taufe im Heiligen Geist geht es um diese Kraft, die kommt zur Zurüstung für den Dienst, um der Verbreitung des Evangeliums und dem Bau der Gemeinde, also sprich, also wirklich in Bezug auf Ungläubige und den Kontakt zu Ungläubigen und deswegen eher Manifestationen, ne? Und natürlich auch den Bau seiner Gemeinde, also nicht nur extern, sondern auch intern in die Gemeinde hinein. Aber der ganze Heiligungsprozess, das ist ja eine Sache, die aus der Beziehung zwischen mir und Gott entspringt. Also ich denke, das ist ja, wo mein Wesen sich verändert, wo ich immer mehr, ne, mehr wie Jesus werde, weil ich auf ihn schaue und werde in sein Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also hat sehr viel mit Anbetung zu tun, ne? Also worauf bin ich ausgerichtet? Was ist mein Ziel? Und wenn Gott mein Ziel ist, dann werde ich mehr und mehr das Wesen Gottes teilhaftig und wird umgestaltet in sein Bild. Mhm. Also, und das hat dann, und da ist natürlich auch eine Kraft. Ja? Also ohne die Kraft geht es gar nicht. Ja? Genau, also, aber da ist ja eben die Frage, ist es nun die Dynamis-Power, von der wir reden, die gerade in dem Kontext von, ne, dieses vollmächtig Predigen und in den Zeichen und Wundern gehen, ne? Oder wie es im Missionsbefehl laut Markus heißt, die Zeichen und Wunder werden denen folgen, die glauben, ihr werdet Dämonen austreiben, ihr werdet in neuen Zungen reden, ist es dasselbe. Ne? Also ich denke schon, dass es nochmal, also ich würde sagen, es ist
nochmal
ein bisschen getrennt zu betrachten.
Ja, okay. Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ja, finde es aber trotzdem irgendwie schwer, mir vorzustellen, dass, also wir werden nächste Woche in die Bibeltexte einsteigen und so, aber so rein mal von konzeptuellen, dass jetzt sagen kannst, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, der uns verändert in unserer Liebe und Geduld, und die gleiche Person hat dann aber nicht die Kraft des Geistes, die es mir möglich macht, eine gute geistgefüllte Predigt zu predigen, die einen Unterschied macht.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Michi. Hi, Michi. Also ich weiß nicht genau, was du mir sagen willst, aber es erinnert mich natürlich an jemanden aus der Bibel.
Ja.
Das ist gemein.
Wir verarschen, das will ich ganz kurz sagen, wir verarschen hier nur den Moses.
Ja,
genau. Da muss man uns auch rechtfertigen. Alle anderen, die stottern, die können nichts dafür.
Nein.
Singt viel, weil ich habe gehört, Stotterer können sehr gut singen. Also da stottert man nicht anscheinend.
Echt, das ist ja spannend.
Also ich kenne 2 Leute, die stottern und die singen. Und die singen beim Stottern nicht.
Echt?
Andersrum.
Andersrum, ja. Okay. Ja, aber Mose hatte da ja ein Problem.
Ja.
Obwohl er ja eigentlich, ich fange auch schon an, eigentlich ja vor der Weltelite sprechen sollte.
Ja, das stimmt, vom Ägypter.
Ja, das war ja der Nabel der Welt damals, der Pharao. Pharao. Das ist aber stotterfreundlich, der Name. Aber Gott hatte ja da auch eine Lösung parat.
Stimmt, nämlich den Aaron. Was meinst du, wie der Moses zum Aaron gegangen ist? Also wie lange hat es gedauert?
Schon. Das waren der Brüder, die haben sich ja blind verstanden.
Ach so.
Der hat nur anfangen müssen und hat gesagt, ich weiß schon, was du meinst. Ich soll dein Lieblingsschaf schlachten. Nein!
Aber stell mir lustig vor, wie Moses dann zu Aaron, also wo Moses wusste, er soll zum Pharao gehen. Und wie lange meinst du, hat es dauert, bis jetzt der Moses dem Aaron, auch wenn die sich blind verstanden haben, dauert hat, bis der da mal gesagt hat, er will zum Fahrrad.
Ja, die sind ja da immer zu Fuß unterwegs. Die sind immer zu Fuß unterwegs. Und da kommt man sich dann schon verständigen.
Aber
hat er keine, hat er gestottert, der Mose, oder war der nur einfach so irgendwie halt sprachunbegabt so?
Ey, Pharao, ey, Alter.
Oh, ach so, meinst du das auch
so? So ein bisschen, dass er sich gedacht hat, na, den kann man nichts sagen lassen vom Pharao. Beleidigt den ja.
Ja, das kann natürlich aus. Ich dachte immer, der stottert.
Ich weiß es nicht. Kann also, schon sein, ja, vielleicht, ja.
Ihr könnt uns ja mal schreiben auf Instagram, falls ihr uns jetzt nicht deabonniert habt, weil ihr das zu diskriminiert habt.
Kein Wunder, dass die 40 Jahre in der Wüste waren. Das war gemein, tut mir leid. Der Aaron, der Aaron war aber super, der hat es einfach gemanagt. Vielleicht hat es auch der Moses so ein Draht nach oben.
Also wie lange war Moses auf dem Berg Sinai?
Ja, zu lang. Halt.
Vielleicht war das einfach mit dem Gespräch mit Gott, also wegen Gott war es nicht, dass es so lange dauert hat, aber vielleicht war der Moses da langsam. Dumme Witze machen.
Weil beim zweiten Mal durfte er doch Gott nur von hinten sehen. Ja. Und dann sich könnte auch jeder nochmal machen, das nicht. Kann man das also
zensieren?
Alles rausschneiden.
Das kann man nicht. Die sollen das sehen, Michi, dass du
das schlechte so Gedanken hast. Ja, jeder ist ja auch erlösungsbedürftig.
Das stimmt allerdings. Oder vielleicht hat auch Wasser im Zahn gehabt. Das kann auch klar. Kennst du das? Wasser im Zahn.
Aber es ist auf alle Fälle so, dass, um einfach zu den Dingen zurückzukommen. Gott war ganz toll und hat ihm den Aaron geschickt. Und wir wissen, Gott kann Menschen total gebrauchen, auch wenn sie was auch immer für Probleme haben oder Schwächen oder Fehler.
Das stimmt auf jeden Fall. Und auch wenn man Sprachfehler hat oder was ja im Plan.
Zum Beispiel.
Das kann auch sein.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Wir sind die letzten 4 Wochen um das Thema Depression, von deiner Depression gekreist sozusagen. Dass du selbst als Christ Depressionen immer noch hast und immer noch drin bist. Genau. Wie wir uns darüber unterhalten haben, dass du ja nicht nur über ein Thema reden kannst in diesem Podcast, sondern über 2, vielleicht auch 3 oder 4, mal schauen, habe ich dir gesagt, dass ich eine Theorie habe, dass Depressionen auch mit Egoismus zu tun haben.
Ja. Hast du gesagt.
Habe ich gesagt. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, ob ich das so sage. Nee, mir ist es eingefallen, schon beim Gespräch mit Jermaine Dobbins. Und der hat gesagt, das ist ein guter Ansatz. Und dann dachte ich mir, dann bringe ich das dir mal vor. Und das mache ich jetzt mal. Und zwar, muss noch vorher sagen, bitte, liebe Leute, falls ihr das hört und ihr habt selber Depressionen, das sind nur Gedanken. Ich verurteile jetzt keinen, der Depressionen hat, des Egoismus ist. Es ist nur ein Gedanke. Und darüber müssen wir mal reden, weil das interessiert mich. Okay, und zwar bei Egoismus, und zwar bei Depression ist es ja so, man dreht sich ja eigentlich sehr um sich selber. Und das ist schon mein einziges Argument.
Also.
Spaß.
Sehr gut.
Nein, aber also da denke ich mir schon so ein bisschen, okay, da ist man sehr auf sich selber fokussiert und für mich ist Selbstfokus ein bisschen Egoismus. Oder vielleicht viel Egoismus. Also ich bin da noch nicht ganz so clean mit mir selber, mit dieser Theorie von Egoismus, aber sagen wir mal, ein gesunder, nicht depressiver Mensch dreht sich um ganz viele Sachen. Klar dreht er sich auch um sich selber. Zum Beispiel, wie schaue ich aus auf dem Bild, das von mir gemacht worden ist, und man schaut sich immer selber an. Oder schaut sich auch früh in den Spiegel oder sowas, außer man trägt eine Glatze, dann braucht man das nicht machen. Und dann dreht man sich aber auch um andere. Also wie zum Beispiel um Familie, um seinen Job, um, was weiß ich, lauter verschiedene Sachen, die meiner Meinung nach vielleicht bei einem Depressiven nicht so
normal sind. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe deinen Punkt, ja, total. Und ich möchte den gern widerlegen.
Okay, dann komm mal her, da erzähl mal.
Also, Depressiva, oder wie ich ja letzte Woche gesagt habe, Depressiva ist so ein Identitätswort. Jemand, der mit Depression erkrankt ist, der dreht sich viel um sich. Ja, zwangsläufig. Mhm. Also man darf nicht vergessen, dass Depression wirklich eine schwere Krankheit ist. Und das ist eine Krankheit der Gedanken, wenn du so willst. Mhm. Und wenn wir jetzt auch mal aus rein biblischer, spiritueller Sicht da mal raufgehen und sehen, wer alles Einfluss auf unsere Gedanken hat, dann ist da ganz klar ein Angriffspunkt einfach vom Feind. Und der möchte natürlich, dass wir uns um uns drehen. Mhm. Aber meine Erfahrung, sowohl bei mir als auch mit allen, die ich so in meiner Leidenszeit jetzt schon kennengelernt habe, die da auch drunter leiden, drehen sich gar nicht so sehr um sich selbst, wie man es von außen vielleicht sieht. Im Gegenteil, also es ist eher man dreht sich die ganze Zeit um die anderen und versucht irgendwie da anzudocken und nicht ganz komisch da zu sein. Mhm. Und irgendwie in die Welt reinzupassen. Und so, dass man eher versucht, die anderen glücklich zu machen. Und viele haben so eine Art Helfersyndrom, wie das so schön heißt, dass sie sich immer um andere kümmern und immer für andere da sind und man das von außen gar nicht wahrnimmt, dass die Person gerade eigentlich an Depressionen erkrankt ist und eigentlich selbst mal Hilfe bräuchte.
Okay, also meinst du, es sind mehrere gefährdet, die ein bisschen nicht so sehr auf sich selber schauen?
Ja. Ah. Ganz klar, ja.
Also bin ich der Egoist, nicht? Okay, ja, okay, klang...
Achso, und eine Ergänzung kann ich da eigentlich auch noch zugeben. Also einmal, du hattest jetzt diesen Gedankenpunkt ja angesprochen, dass man sich halt immer um sich selbst dreht. Ein anderer Punkt, das habe ich nämlich, als du mir das damals so einfach vor die Füße geworfen hast, dann noch drüber nachgedacht. Der Rückzugspunkt, also das, wenn man Depression hat, dann zieht man sich auch gerne zurück. Und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt keine anderen Menschen mag, wie gesagt, im Gegenteil, sondern weil das einfach zu viel ist. Also so einen Alltag zu bewältigen ist mit Depressionen extrem schwer. Und dann möchte man sich einfach zurückziehen und dann möchte man auch einfach mal nur in seinem Bett bleiben, sich mal einen Sonntag gönnen und mit keinem Menschen reden. Und dann sehe ich das nicht als Egoismus, wenn man am Sonntag nicht in der Kirche erscheint.
Nee, das ist Heidentum, da hast du recht. Das ist Egoismus, das ist heidnisch. Okay, also meinst du prophylaktisch gegen Depressionen ist es gut, ja, schon mal ohne Depressionen Sonntag im Bett zu bleiben und einfach auf Netflix durchzuklotzen?
Jein. Also ich glaube, sich von extrem fernzuhalten ist schon immer ganz gut. Okay. Aber letztendlich spricht da auch nichts gegen, aber das muss jeder für sich entscheiden. Für mich, wenn ich jetzt so zurückdenke, waren so die Tage, wo ich einfach wirklich aus Mangel an Kraft nicht aus dem Bett gekommen bin und nur Netflix geguckt habe, waren das eigentlich schon Warnsignale, dass da was im Anmarsch ist. Aber wenn man einfach nur Bock hat, jetzt mal einen ganzen Tag Netflix zu gucken, ich glaube, das ist sowas anderes.
Okay. Okay. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob du da mitreden kannst, aber bestimmt aus Erfahrung von anderen. Wie ist es als Depressiver? Ist es so wie als Alkoholiker, dass du immer wieder Gefahr laufen könntest, depressiv zu werden? Und beim Alkoholiker ja, wenn der Alkohol trinkt, dass er rückfällig wird?
Spannender Punkt, wo ich dir vielleicht in einem Jahr zu mehr Erklärung geben kann. Also im Moment bin ich in der Situation, dass ich meine depressiven Phasen habe und ich weiß, wenn es mir gut geht, dass ich jederzeit wieder zurückfallen kann und dass ich einfach jeden Tag, den es mir gut geht, sehr genieße. Mhm. Und ich weiß, morgen früh kann es ganz anders aussehen. Aber ich glaube gleichzeitig, dass das nicht so sein muss. Also dafür gibt es einfach zu viele, die schon geheilt sind und die gar nicht mehr in Depressionen zurückfallen, die einfach ein tolles Leben jetzt führen und natürlich auch ihre Baustellen haben, will ich gar nicht abstreiten, aber wo einfach diese Krankheit, also wie gesagt, es ist eine Krankheit, dass diese Krankheit weg ist, die einen so runterzieht.
Ja. Wie ist es denn, ab wann ist man denn nicht mehr depressiv? Also ab wann würdest du wissen, jetzt bin ich von Depression geheilt?
Wenn, also es ist nicht unbedingt ein Gefühl, aber es ist ein, wie soll ich das beschreiben? Also es fühlt sich zwar an, aber ich würde es nicht als Gefühl einkategorisieren. Okay. So eine Leere, so ein etwas, was wie so ein dunkler Ölfleck, der sich die ganze Zeit so um meine Seele legt. Mhm. Und so fühlt sich das an, auch wenn ich einen guten Tag habe. Also dann nimmt dieser Ölfleck jetzt vielleicht nicht alles ein, aber er ist dennoch da. Und ich glaube, dass man diesen Ölfleck wegbekommt. Nicht unbedingt durch eigene Anstrengung. Ich glaube, dass da ganz viel Gnade und Hilfe durch Gott notwendig ist. Mhm. Aber dieser Ölfleck kann weggehen.
Interessant. Also selbst wenn du jetzt, wenn wir reden und du lachst und für mich schaust du fröhlich aus, hast du trotzdem diesen Ölfleck?
Ja. Ja, sehr.
Okay.
Also das ist auch ein Feedback, was ich sehr oft kriege, wenn ich dann erzähle, ja, ach ja, ich habe übrigens auch Depression und habe dies und jenes da schon mit Therapien durchgemacht, dass man sagt, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wenn ich dich so sehe. Aber doch ist es so, also dass gerade wenn ich dann alleine bin und dann wird dieser Ölfleck, nimmt dann mehr meine Aufmerksamkeit und doch, also dieser Fleck ist immer da, ja.
Okay. Gibt es irgendwas, was du machen würdest, wenn dieser Ölfleck, also das erste Ding, was du machen würdest, wenn dieser Ölfleck in deinem Leben nicht mehr vorhanden ist? Gibt es da irgendwas?
Es gibt doch in der Bibel dieses schöne Gleichnis von der Frau, die eine Münze verloren hat und die wiederfindet und dann mit allen Leuten feiert. Mhm. Und ich würde einfach all meine liebsten Menschen um mich herum versammeln und mit denen feiern. Und ganz viel Spaß haben und vielleicht einfach nur im Garten zusammensitzen, aber wirklich vom Herzen Spaß haben.
Okay. Krass. Also dieser Ölfleck, den hättest du ja gleich am Anfang auch sagen können, dann hätte ich mir die ganzen anderen Sachen ersparen können, die ich da gefragt hätte. Also finde ich ein interessantes Bild oder zum Nachvollziehen eigentlich für Leute, die so ignorant sind wie ich.
Nein, ich bin streng mit dir.
Nein, natürlich nicht. Okay, hast du noch irgendwas für den Hörer zu sagen, der vielleicht mit Depressionen kämpft oder vielleicht gar nicht weiß, dass er Depressionen hat?
Zwei Sachen. Das eine eher biblisch, das andere eher nicht biblisch. Mhm. Ich fange mal mit Letzterem an. Auch wenn du den Verdacht hast, Depressionen zu haben, wenn du dich irgendwie komisch oder so fühlst, geh zum Arzt und schilder dem das. Und eine Ärztin sagte mir mal, das gehört inzwischen bei denen zum täglichen Brot. Also die machen das inzwischen schon tagtäglich, dass die Leute beraten, die entweder an Depressionen erkrankt sind oder einen Verdacht haben oder sich irgendwie komisch fühlen. Manchmal reicht es auch mal, sich für 2 Wochen rauszunehmen und seine Gedanken mal kurz wieder zu sortieren und sich zu sammeln. Also auf jeden Fall Hilfe holen und mit Leuten sprechen. Also manchmal sind es ja auch die nächsten Angehörigen, mit denen man einfach sprechen kann. Mhm. Im Idealfall. Ansonsten wirklich Arzt. dazu passt auch zum Beispiel die Telefonseelsorge. Da kann man auch rund um die Uhr anrufen. Und die haben, wenn man nicht so gern telefoniert, dann haben die auch Chatfunktionen und da kannst du hinmailen. Und also es gibt gerade im Internet auch sehr viele Hilfsangebote, die sehr solide sind. Die nicht irgendwie komisch angehaucht sind, sondern die wirklich so deutsche Depressionshilfe, das klingt schon sehr solide und das kann ich zum Beispiel auch euch ans Herz legen. Und das Zweite, das Biblische. Ich habe mal gelesen, ich habe alles versucht, um davon frei zu werden. Das Einzige, was ich nicht versucht habe, ist, es nicht zu versuchen. Und das ist so ein bisschen meine Devise geworden, let go and let God. Also ich gehe wirklich jeden Tag mit Gott ins Gespräch und ich habe meinen Leistungsdrang immer noch und ich nehme es oft gerne wieder selbst in die Hand und Gott sagt mir immer wieder ganz liebevoll, lass das sein, ich mache das. Und der wird eines Tages dann diesen Ölfleck wegmachen. Aber da ist wirklich Vertrauens- und Beziehungsarbeit mit Gott gefragt. Also wirklich an Gott dranbleiben. Das ist Nummer eins. Das geht auch vor dem anderen Punkt noch, immer an Gott dranbleiben.
Okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage stellen kann, ob die nicht dumm ist, aber wenn jetzt die heute depressive Sarah mit der kommenden nicht depressiven Sarah reden könnte, was meinst du, was du hier sagen würdest? Musst was du nicht sagen, wenn es zu intim ist oder so, aber.
Nee, alles gut. Was ich jetzt aus depressiver Sicht sagen würde.
Zu der geheilten Sarah, ja. Hättest du nicht
zu der geheilten Sarah.
Ja.
Genieß es. Also freu dich.
Okay.
Aber auch vergiss nicht, wie dunkel es war. Also das ist ja auch wieder so ein bisschen biblisch. Je besser es uns geht, desto eher vergessen wir Gott. Und das ist mir auch in guten Zeiten, also auch wenn ich jetzt, wo ich gerade jetzt wieder so ein bisschen aufatmen kann, ist es mir ganz wichtig, da kommt mein Punkt wieder, an Gott dran zu bleiben und wirklich immer mit Jesus im Gespräch zu bleiben und immer mit ihm zu gehen, weil letztendlich hat der alles in der Hand.
Mhm. Das stimmt. Was meinst du? Also ich weiß nicht, ob die Frage einen Sinn macht, aber was eine gesunde Sarah dir heute sagen könnte?
Halte durch. Ja. Also so simpel es ist, aber das habe ich mir selber auch schon ganz oft sagen können, zum Glück. Einfach dieses Halte durch. Ich habe gerade jetzt in dieser Phase, wo meine Tablettenumstellung war, wo es wirklich heftig nochmal wieder war, habe ich gelernt, dass egal wie heftig der heutige Tag ist, morgen ist ein neuer Tag und es im Schlaf stecken so großartige Heilungskräfte. Das ist manchmal echt unglaublich. Und der nächste Tag kann ganz anders aussehen. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt auch jedem anderen da draußen sagen, dem es nicht gut geht, haltet durch. Also ja, Kopf hoch klingt so blöd, ist so ähnlich wie stell dich nicht so an. Aber haltet durch.
Mhm.
Und es gibt Hoffnung und es gibt auch Hoffnung im Schmerz, weil es ja diese Hoffnung ist ja nun mal Jesus in uns und ich preise ihn jetzt nicht, weil er mir so wunderbare Dinge gibt, sondern ich preise ihn, weil er so wunderbar ist. Und das sage ich, obwohl es mir auch oft wirklich, obwohl ich im wahrsten Sinne zu Tode betrübt bin, ganz oft. Aber ich wüsste nicht, was ich ohne ihn machen sollte, weil es gibt nur die Option mit Gott oder ohne Gott und dann gehe ich lieber mit Gott.
Ja. Das stimmt. Ja, wir sind am Ende. Falls jemand Interesse hat, sich mal mit dir zu unterhalten oder dich irgendwie vielleicht einzuladen irgendwohin,
ja.
Wärst du dazu bereit?
Ja, sehr gerne.
Okay, also falls ihr das hört und ihr sagt, hey, der Sarah, ihr Geschichte, ich habe eine Gemeinde voller Depressiver. Wir brauchen jemanden, der da ein bisschen spricht. Könnt ihr euch gerne an die Macht der Worte @mail.de wenden und wir schicken das dann gerne weiter. Und ansonsten, Sarah, war es mir ein, wie sagt der von Change Has Begun, ein inneres Blumenpflücken mit dir.
Die Macht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Ja, Wilhelm, taffe Themen, Bibelraucher bei mir zu Gast. Wir reden ein bisschen über das Video deines Bruders. Wir klappern alles ab. Ich habe jetzt letzte Woche gesagt, wir machen nur 7 Punkte. Jetzt machen wir noch einen dazu, weil du das jetzt gerade kurz erwähnt hast. Und zwar ging es auch darum, dass dein Bruder sagt, du hättest deine Mutter nicht gepflegt, sondern mehr deine Schwester. Was hast du zu dem Thema zu sagen?
Ich hab bei der letzten Sendung habe ich erzählt, wie dass meine Mutter oder die Stiefmutter mir zur Mutter wurde.
Ja.
Erinnerst du dich noch?
Mhm. Okay.
Weißt du, und dann wurde sie ja auch, nachdem mein Vater gestorben ist, hat ich sie dann zu meiner Schwester, Stiefschwester gezogen. Mhm. Und sie wurde alt. Sie wurde alt.
Ja. Weißt?
Und du weißt, wenn man älter wird, braucht man manchmal Pflege. Mhm. Und jetzt gibt es dreierlei Arten von Pflege. Ich selber komme aus dem Pflegeberuf. Mhm. Meine Frau Anita, ich liebe dieses Weib, ich muss es schon wieder sagen, das ist die beste Frau aller Zeiten, kommt aus dem Pflegeberuf. Mhm. Und meine kleine Stiefschwester Friedrich kommt aus dem Pflegeberuf. Mhm. Jetzt pass auf. Es gibt die häusliche Pflege.
Ja.
Aufgrund dessen, weil meine Stiefmutter bei der Ulrike gewohnt hat, war die Ulrike für die häusliche Pflege zuständig. Mhm. Das heißt, sie hat sie versorgt mit Essen, mit Wäsche waschen, mit Putzen und so weiter. Ja. Da gibt es die medizinische Pflege. Mhm. Meine Stiefschwester, die Friedrun, die ist Krankenschwester. Wer kann besser medizinisch pflegen als eine Krankenschwester?
Ja.
Mit welch einer Liebe sie das gemacht hat. Und es gibt noch die kognitive Pflege. Mhm. Und es kommen wir ins Spiel.
Ja.
Weil ich habe im Blindenheim gearbeitet viele Jahre. Mhm. Mit in kognitiver Pflege. Und die Anita schafft auch im Altersheim mit kognitiver Pflege. Mhm. Und jetzt haben die drei Mädchen haben sich abgewechselt. Mhm. Dass nicht alles bei Ulrike liegt.
Ja.
Dass nicht alles bei der Friedrun liegt, hat man die Anita ins Boot geholt. Mhm. Und öfters, wenn die Anita dann runtergefahren ist zu meiner Stiefmutter, um diese kognitive Pflege zu machen, weißt, Gedächtnistraining, Ressourcen erhalten und so weiter, war ich dabei.
Ja. Mhm.
Und wir sind natürlich vom Fach. Mhm. Das heißt, wir haben alles dokumentiert, was wir gemacht haben. Mhm. Alles dokumentiert, weil... Ich habe gesagt, Ulrike, weißt du, wenn irgendwann mal der MDK kommt, der medizinische Dienst, weil du kriegst ja Geld, dann wollen die auch wissen, was du machst.
Ja.
Und dann haben wir alles dokumentiert, was man in der kognitiven Pflege gemacht hat. Mhm. Und deswegen habe ich geschaut, wir haben die Mutter gepflegt.
Ja. Okay.
Klare Aussage.
Das stimmt.
Weißt du, und wenn es der Dietmar sagt, das stimmt nicht, dann macht er die Anita zur Lügnerin. Mhm. Und das geht nicht.
Ja.
Weil, was habe ich vorhin gesagt? Epheser 4, 25. Lege die Lüge ab und rede die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Mhm. Und deswegen, und ich habe auch dieses Dokument am Verlag gegeben. Mhm. Ich habe dieses Dokument auch dem IDEA gegeben. Mhm. Weißt du, wir haben es nie gebraucht.
Ja.
Aber das Dokument ist da.
Ja. Okay.
So. Das ist wichtig.
Sehr gut. So, jetzt kommen die harten Themen.
Okay. Jetzt wird's hart.
Und zwar, da muss ich sagen, und das nehme ich schon mal vorweg, dein Bruder sagt, du warst nie in Österreich im Knast. Widerspricht sich aber ein paar Minuten später, da geht es dann um Zigaretten drehen und sowas, und dass man keine Bibel braucht in Österreich im Knast, weil da kann man Zigaretten kaufen. Ja. Und zwar, ich erkläre es dir mal. Also dein Bruder behauptet, du warst nicht im Knast in Österreich, sondern ein Freund deines Vaters namens Hans war in russischer Gefangenschaft.
Hans?
Hat er gesagt. Und vom Hans kennst du die ganzen Geschichten?
Ich weiß nicht, wer der Hans ist.
Okay, egal, aber auf jeden Fall, dein Bruder sagt halt, es gibt eine Person, die Hans heißt, die war in russischer Gefangenschaft, das war ein Freund von deinem Vater, okay. Du saßt manchmal mit am Tisch, der hat dann erzählt, wie er aus Bibeln Zigaretten gedreht hat, und dein Bruder sagt jetzt, daher kommen deine Geschichten.
Ich hirn gerade, du weißt, ich habe ein gutes Gedächtnis,
ja.
ich hirn gerade, Hans, ich weiß noch, Hubert, das ist ein Freund meines Vaters, der hat aber nie sowas erzählt. Mhm. Der wohnte damals im Schlesischen Weg Nummer 19. Moment einmal, dann gibt es den Herrn Busch, aber ich glaube auch nicht, dass der in russischer Gefangenschaft war. Aha. Und sonst hat er nur Freunde gehabt aus der Methodistenkirche damals. Aber da ist keiner drunter gewesen, der was erzählt hat über
russische Gefangenschaft.
Du, das kann sein, dass das ein Freund war von meinem Vater. Keine Ahnung, aber ich kannte ihn nicht.
Okay. Ja, dann lassen wir das einfach so stehen mit Österreich im Knast.
Das ist ganz, ganz einfach. Das ist ganz, ganz einfach. Seine Schwester, die Ulrike, die sagte Idea gegenüber, mein Bruder war in Österreich im Knast.
Okay.
Denn nach dem Österreich-Knast kam ich ja dann wieder in das Haus meines Vaters.
Ja, genau.
Was ich gestern erzählt habe, wo er gesagt hat, wenn du versprichst, nicht mehr kriminell zu sein, wenn du versprichst, arbeiten zu gehen, dann kannst du bei uns zur Miete wohnen.
Da lädt also dein Bruder im Video lädt auch die Leute ein, zu sehen, dass es kein ausgebauter Keller ist, wo eine Dusche und Badezimmer drin ist, weil das gibt es
bis heute. Das, da musste ich mich korrigieren,
ja.
Auch beim IDEA und beim Verlag. Weißt du, für mich war Einliegerwohnung, mein Vater hat oben ausgebaut.
Ja.
Der Dachboden. Und ich habe das als Einliegerwohnung betitelt.
Ja, okay.
Und das stimmt tatsächlich. Da habe ich das Zimmer gehabt in der Wohnung oben. Und einen Stock tiefer, da konnte ich baden und duschen.
Okay.
Also, stimmt.
Ja, gut,
das
aber...
Das muss ich korrigieren. Wenn jemand einen Dachboden die Wohnung hat, oben ausgebaut, das nenne ich Einliegerwohnung, weißt
du? Ja, okay. Okay.
Und ich habe das vor dem Verlag dann korrigiert und vor IDEA.
Okay, also wir haben jetzt, das halten wir mal kurz fest, diese Österreich im Knast, da hat eine Schwester ein Statement gegeben.
Die Ulrike, genau.
Genau.
Sie weiß, dass ich dort war.
Genau, vom Hans wissen wir nichts. Also das ist, bleibt jetzt dein Bruder da überlassen, wer der Hans ist.
Ich kenne keinen Hans.
Okay, was dein Bruder noch sagt.
Doch, ich kenne, jetzt kommt Hänsel und Gretel. Ja. Der heißt doch auch Hans.
Das stimmt, ja. Wobei Hänsel halt, ne? Ist nicht der Hans. Genau, also Zigaretten, laut deinem Bruder, konnte man damals im deutschen und österreichischen Gefängnis schon bekommen. Und wie gesagt, da habe ich mir dann die Frage gestellt, woher weiß er das? Also irgendwie hat er da so ein bisschen die Richtung, du warst vielleicht doch im österreichischen Gefängnis.
Pass auf, ganz einfach, du kriegst in Österreich Tabak, du kriegst Zigarettenpapier, Rauchen ist erlaubt.
Ja.
Aber ich habe ja die Bibel nicht deswegen geraucht, weil ich kein Zigarettenpapier habe.
Ja.
Sondern ich habe die Bibel deswegen geraucht, Rebellion gegen Gott.
Okay.
In meiner Zelle hatte ich Zigarette, Papier, Tabak, alles. Was hat er gesagt? Ich kann keine drehen.
Ja, das hat er.
Jetzt pass auf. Kannst du dich noch erinnern an das Cover?
Ja.
Vom Buch. Da stehe ich doch da mit der Bibel.
Ja.
Weißt du, wie das Bild entstanden ist?
Das wird der professionelle Zigarettendreher dir vorgedreht haben, dass das gut aussieht.
Ja, pass auf.
Ja.
Der kam auch, um Fotos zu machen. Der hat über 3000 Fotos gemacht.
Ja.
Und da waren wir auf dem Schloss Hochburg oder Burg Hochburg in Emmendingen. Weil es sieht irgendwie geil aus, das Gemäuer und so weiter, weißt du?
Ja.
Und dann sagt er, du sag mal, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man aus der Bibel eine Zigarette drehen kann. So klar kann man das nicht. Nee, sagt er, das geht nicht. Das geht nicht. Das muss ja auch kleben irgendwie, weißt du, das geht nicht. Sag, du, wenn ich sage, das geht, geht, sagt okay, geht ins Auto, holt eine Bibel, ganz dünnem Papier, sagt er, zeigen. Das ist so eine alte Bibel, die weggeschmissen wird, weißt
du? Ja.
Habe ich sie rausgerissen und habe ich eine Zigarette gedreht aus der Bibel. Boah, sagt er, das geht tatsächlich. Aber rauchen kann man das nicht, weil das Papier ist. Sofort geht es nach unten, weißt du, das geht nicht. Sei klar, kann man das rauchen, dann Beweise, Feuerzeug. Und so ist, das, und so ist der Buchtitel entstanden.
Ah, okay.
Der hat mich heimlich geknipst.
Okay.
Damals, wenn wir den Vater besucht haben und ich hatte keine Zigaretten, hat er mir den Tabak gegeben, dann konnte ich mir eine drehen. Also er weiß, dass ich drehen kann.
Okay. Naja, er sagt, er hat dich immer nur stopfen sehen, aber... Gut, das ist ja auch, wenn jetzt...
Ihr habt mich noch nie stopfen sehen, weil ich habe noch nie gestopft. Aber ist egal.
Okay.
Ist egal.
Okay, dann ja, hatte ich dein... wo sind wir jetzt? Ja gut, dann erzähl dein Bruder nur noch eben, dass er dich eben im Knast besucht hat. Das hast du ja schon, ohne dass ich das gesagt habe,
gesagt. Einmal war er da, einmal, ja.
Und im Heim anscheinend auch?
Hat er mich nie besucht.
Und im Milieu?
Da, einmal war er dabei. Ja. Oh, der arme Kerl. Oh, der hat mir so leid getan, der hat mir so leid getan. Pass auf, ich habe doch in dem Buch, steht doch drin, von meinem Rückfall, wo ich gebaut habe.
Mhm.
Okay.
Ja.
Und da war ich wieder in Stuttgart. Mhm. Und der Dietmar, der hat damals, wenn ich mich recht erinnere, aber ich kann mich gut daran erinnern, ich weiß, im Rodebüdelplatz in Stuttgart hat der die Agentur geleitet, Versicherung, weißt, von der Nürnberger Versicherung.
Ja.
Und ich war im Milieu und er sagt, oh, das will er so gern mal sehen. Mhm. So, komm, da treffen wir uns dort. Und da bin ich mit ihm so eine halbe Nacht durchs Milieu gegangen. Mhm. Aber er hat sich nicht wohl gefühlt. Mhm. Und er war froh, wo er wieder draußen war.
Ja.
Das war, einmal war er dabei tatsächlich. Und es war, pass auf, das war im März 1991.
Okay. Das findet dein Gehirn sehr beeindruckend, Wilhelm.
Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ja, 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 ja.
Okay.
Da war er einmal mit dabei.
Aber dann war da auch irgendwie noch Kontakt zwischen euch danach, oder?
Du, wir hatten Kontakt, weißt du, wenn wir die Eltern besucht haben.
Ja, immer nur dann.
Wir haben ihn, pass auf, ich habe ihn ein-, zweimal auch besucht in Kirchheim, wo er wohnt. Mhm. Auf seinem Naturschutzgebiet, was er da gekauft hat. Mhm. Dann war ich einmal, einer seiner Partnerinnen hatte Geburtstag.
Ja.
Und Anita ist berühmt für ihre Schwarzwälder Kirschtorten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, mach mal eine Freude und backen die Schwarzwälder Kirschtorte.
Ja.
Und da war ich das letzte Mal unten bei ihm. Und da hatten wir Freude miteinander, weil unser Vater war ein genialer Tischtennisspieler. Und seine Kinder mussten alle Tischtennis lernen.
Okay.
Und da habe ich mit meinem Bruder Tischtennis gespielt. Und es war für mich die Sensation, wie gut er Tischtennis spielt.
Okay.
Das war der letzte Besuch bei ihm. Genau. Und seither haben wir uns ja nur noch getroffen, gesehen, wenn wir die Eltern besucht haben.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Mir geht es ausschließlich um meinen Vater. Ich meine, was er da für Lügergeschichte von seiner kriminellen Szene da verklagert, das ist ja alles, das kann er ja machen.